Mehr Menschlichkeit im Business. Bei Themen rund um New Work, New Learning und Diversity. Mit Gili Weiß und Timothy Tasch. Willkommen bei Taschenweisheiten.
Moin.
Moin.
Hallo.
Heute ist Alicia da. Ich freue mich ganz besonders, dass wir uns endlich wiedersehen. Das
ja,
ist schon so lange
ja.
her. Und jetzt
das stimmt.
Vor Kamera für alle sichtbar. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch riesig, hier zu sein.
Wir sprechen zum Thema, du hast uns eigentlich schon einen perfekten Titel mitgegeben. Ich habe doch nur gefragt, worüber würdest du denn gerne sprechen? Und du so,
Unpacking Performance,
unbedingt, ja. Titel. Mhm. Was verstehen wir dann darunter?
Ach, ich dachte, das explorieren wir so ein bisschen gemeinsam, oder? Das ist nämlich genau das, was mich interessiert. Ja, das habe ich mitgebracht, weil Performance ein Diskurs ist oder auch so vielleicht ein Buzzword, dem ich ganz, ganz viel begegnet bin in letzter Zeit. Also sowohl innerhalb von Organisationen als auch, was ich von anderen Organisationen höre. Also ich finde, es gibt so ganz viele Teildiskurse, Back to the Office zum Beispiel, die damit sich überschneiden. Ich finde, irgendwie sprechen wir auch gesellschaftlich und politisch darüber. Und was mich voll bewegt daran ist, worüber sprechen wir eigentlich genau, wenn wir über Performance sprechen und warum? Und ich dachte, also mir fallen kaum klügere Menschen ein als ihr beide, die ich darüber sprechen kann. Also ich habe eher mehr Fragen mitgebracht als Antworten. Ich weiß gar nicht, ob ihr das teilt, dass so viel über Performance gesprochen wird.
Auf mehreren Ebenen. Also zum einen, klar, Performance im Business-Kontext von Leistung.
Mhm.
Was wird geleistet? Von wem wird geleistet? Was sind vielleicht die Endziele? Also wann ist Leistung auch genug? Ist so eine Frage, die ich da manchmal habe. Aber auch also ich fühle mich total an mein Studium erinnert im Gender Diversity und Queer Studies Kontext, weil wir da ja auch ganz oft über Performing Gender, Performing Masculinity, Performing, also auch diese Ebene von nicht nur welche Leistung erbringe ich hier gerade, sondern wie ist der Prozess dahinter und mit welcher Absicht verhalte ich mich auf eine bestimmte Art und Weise? So, was bezwecke ich damit? Das fand ich auch irgendwie eine nette Ebene.
Mega, ja.
Kann ich unterstützen. Im Sinne von Performance, wie trage ich es nach außen? Also wie führe ich es auf, sozusagen? Da sind wir bei Schauseite wieder mal. Da kommen wir wieder mal dran vorbei. Goffman, Soziologe. Ja. Und tatsächlich begegnet mir das auch in dem Sinne, dass mir Menschen sagen, so unser Team performt nicht. Mhm. Mach mal.
Mal
etwas.
Ja.
Oder High-Performance-People. Ne? Also wenn ich auch Führungskräfte begleite, ne? Dieses High-Performing, Low-Performing. Also sind Begriffe, die mir häufig begegnen.
Mhm.
Euch auch, merke ich schon an der Reaktion. Das macht schon was auch mit mir. Mich interessiert aber, was macht es denn mit euch? Weil jetzt habe ich nur gehört, dass es euch begegnet, aber was macht es denn mit euch?
Das ist eine gute Frage. Wenn man über Performance spricht, dann erlebe ich auch oft, dass das so ein Stressor sein kann. Wenn über Performance gesprochen wird, auch als Appell, zum Beispiel innerhalb einer Organisation, wir brauchen mehr Performance, wir brauchen mehr performante Mitarbeitende oder ähnliches, dann ist das so, klassisch kann man da ja auch raushören, ich liebe die vier Ohren. raushören, da wird ein Appell an mich gerichtet. Das heißt, also muss im Umkehrschluss ja heißen, ich bin noch nicht performant. Ne? Also da wird sozusagen von mir etwas noch nicht erbracht. Und das kann ja durchaus sein. Ich persönlich begegne denen erstmal entspannt zu diesem Appell. Früher hat mich das, glaube ich, sehr gestresst auch, weil ich vom Typ her eher auch sagen würde, oh, ich hätte sofort diesen Appell angenommen und gesagt, ich bin noch nicht genug. Also muss noch mehr leisten. Und jetzt, ich weiß es nicht, ich bin jetzt Anfang 40, ich bin so ein bisschen, eine liebe Freundin meinte auch so, in so einer Fuck-You-Era. Ich weiß nicht, ob ich das so alt... Darf ich das hier?
Absolut.
Nein, das also natürlich überhaupt nicht im Sinne von, dass mir Sachen egal sind. Und natürlich sind diese Muster so auch immer noch in mir drin. Und gleichzeitig merke ich, dass so eine gewisse Entspannung mir selber gegenüber sich auch entwickelt. Und auch ein Vertrauen mir selber gegenüber und auch Vertrauen in meine eigene Leistung und eher eine Neugier zu gucken, was steckt da eigentlich drin, was wird da eigentlich artikuliert. Gleichzeitig wünsche ich mir auch, weiß nicht, wie es euch geht, ich wünsche mir eine Arbeitswelt, wo wir entspannt sein können und die uns gut tut und wo wir vielleicht auch mal chillen dürfen. Das ist auch etwas, was mich bewegt, wenn ich das höre und darüber nachdenke. Ich meine, warum muss es immer so hart und über diese 100%, warum immer 120% und warum ist so eine Utopie nicht vielleicht eher 90%? Das finde ich auch gesellschaftlich interessant. Ja, meine Gedanken dazu.
Als ich ganz jung war, da fange ich jetzt an, weil das resonierte gerade sehr, habe ich im Job festgestellt, wenn es in so Evaluierungsgespräche oder jährliche Gespräche in der Ausbildung ging, dass über meine Leistung immer so diskutiert wurde. Also ich habe immer so diese Ziele und Marker erreichen können.
Ja.
Und in Gesprächen war ich nie vulnerabel oder angreifbar hinsichtlich diese Ziele, worüber ganz viel gesprochen wurde, jahrelang, war, wie ich das gemacht habe, weil ich scheinbar den Weg dorthin anders gestaltet habe als andere Menschen. Also es gab schon irgendwie so ein Gruppengefühl in der Abteilung, wie Menschen bestimmte Aufgaben erledigt haben, wie sie miteinander gesprochen haben, und da fiel ich immer aus der Reihe. Und das wurde dann zu einem Riesenthema. Und so bin ich irgendwie im Berufsleben sozialisiert worden in jungen Jahren, dass mein Weg dorthin irgendwie anders ist als andere Menschen, und jetzt muss ich ihn irgendwie begradigen und so arbeiten wie alle anderen auch. Weil irgendwie nicht das Endergebnis irgendwie bei mir das Thema war. Noten waren gut. Ja. Ich habe keine Ahnung, die Umsätze, die ich erreichen sollte, die habe ich erreicht. Aber es war immer der Weg dahin. Und da bin ich gerade bei Performance gerade. Ne? Warum war das Wie
ja
wichtiger als das Endziel?
Ich liebe das ehrlicherweise, dass das so war.
Schön.
Gerade diese Leistung, die ihr gerade beide so benennt, ne, dass das für euch Performance bedeutet, mhm, habe ich das rausgehört. Das ist ja Output. Ne? Und in der Output-Gesellschaft oder in der Logik von Output wird dieser Weg dorthin eigentlich nicht mehr belohnt. Das ist so ein bisschen, als würdest du ein Bild malen und ich würde dann zu dir sagen, und so sind wir sozialisiert, ich würde dann sagen, oh, das ist aber ein schönes Bild, oder oh, das ist ja super hässlich, wollte ich nicht tun, weißt du.
Das stimmt.
Und dann erzählt halt wirklich nur das Ergebnis. Aber dass du dich 2 Tage mit dem Bild auseinandergesetzt hast, dafür vielleicht Dinge geübt hast, Farben ausprobiert hast und so weiter, fällt dann nicht in die Bewertung rein. Und ne, es ist dann nur das Ergebnis, was zählt. Aber gerade, dass du dich damit beschäftigt hast, da findet ja das Lernen statt. Mhm. Das Output ist nicht dein Lernergebnis als solches, sondern der Weg dorthin ist das Lernergebnis. Deswegen finde ich das sehr charmant und schön, dass du die Erfahrung eigentlich machen durftest.
Ich liebe wieder deinen Blick auf die Dinge. Also das habe ich so für mich noch nicht so geframed. Gibt, glaube ich, einen Grund. Also leider war die Beurteilung, nenne ich das jetzt mal, in sehr jungen Jahren des Weges nicht sonderlich positiv. Ich fühlte mich da jetzt nicht sehr wertgeschätzt in der Art und Weise, wie ich Dinge tue. Das hat sich gewandelt. Ich liebe sehr, dass du die 40 angesprochen hast, weil ich hatte mit 40 voll das Jahr des Fuck Yous. Ja, so inklusive Haarteil, was dann weg war. Ja, so. Und beruflich war es auch so.
Ja.
Vielleicht kommen wir da nochmal drauf zurück, aber ich würde mitgehen. Danke dafür. Bin aber trotzdem unzufrieden mit der Art und Weise, wie darüber gesprochen wurde in Jungen Jahren.
Mhm.
Ja. Wie siehst du das so und mach das mit dir? Gedis Positive Reframing, nenne ich das jetzt mal.
Eine Perspektive, die ich jetzt von alleine, glaube ich, nicht hätte, die mir voll gut gefällt, die mir, wo ich aber auch Assoziationen in den Kopf bekomme, dass wir, glaube ich, neben einer ich liebe auch das Output-Gesellschaft, so hast du das genannt, ne? Ja. Wir auch, glaube ich, eine Gesellschaft, in einer Gesellschaft leben, die solche Wege dorthin normiert. Und das sozusagen, so wie du das erzählst, die Variation, die da drin sein kann, wie man so ein ob das jetzt ein kreativer Prozess ist oder ob das eher, ich weiß nicht, genau, für Menschen auch gar nicht so kreativ, sondern eher auch so eine Antwort, dass das erstmal egal sozusagen an der Stelle, aber dass diese Auseinandersetzung damit, dass wir auch das so, also wie so eine DIN-Norm auch da dran liegen, und dass, glaube ich, ganz viele Menschen eine Erfahrung machen von das ist jetzt aber auch nicht richtig gemacht. So, das hätte man anders machen müssen. So, und das fühle ich auch total. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass auch so im Bereich Neurovielfalt und so auch sehr viele nicht so schöne Erfahrungen gemacht werden können. Diesbezüglich hatte gerade in der Schulzeit oft das Glück, ich war so eine unsichtbare Schülerin, ne? Was man so doof immer so als Fleißbienchen betitelt hat. So, ich hatte auch, dass dieses in den Fächern, wo die mir nah waren, wenn ich verstanden habe, was die Ziele sind, dann konnte ich mich dort immer gut bewegen. Das war sehr sicher für mich.
Ja, Neurodiversität als Beispiel leuchtet mir ein. Ich glaube, die Ecke, aus der ich jetzt so meine Erfahrung gemacht habe, haben alle mit, also damals hatte ich diese Begrifflichkeiten, die ich vielleicht benutze, aber auch nicht. Und auch das Wissen über mich selber als Person und über bestimmte körperliche Zustände einfach nicht. Was ich damals nicht wusste, ist, dass ich mit dauerhaften Tremor lebe, die von einer chronischen Erkrankung, die heißt Cluster-Kopfschmerzen, das wusste ich schon mein Leben lang. Aber warum ich permanent zittere, und das ist manchmal an den Händen, manchmal an den Knien, manchmal der ganze Körper, das war mir damals in der Ausbildung mit 19, 20 erstens noch nicht wichtig. Also ich wollte einfach nicht ständig zum Arzt rennen. Hatte ich andere Prios im Leben und mir war auch nicht klar, wie meine Ausbildung dadurch beeinflusst wird. Ja. Und ich war im Handwerksberuf. Am zweiten Ausbildung her bin ich, damals hat man das Schauwerbegestalter genannt. Und ich war auf Baustellen unterwegs, die wirklich körperlich super anstrengend waren. Mhm. Könnt ihr euch vorstellen, wir haben so Läden gebaut. Ja, sehr, sehr große 30.000 Quadratmeter Flächen. Und ein Teil der Aufgabe war mit Regal. Also wenn ihr jetzt in so Läden reingeht, dann seht ihr überall diese Regale, die aufzubauen. Das kann super anstrengend sein. Ständig schrauben, hämmern, tapezieren, Fliesen legen. Also diese Handwerkstätigkeiten. Und die fielen mir zunehmend schwieriger aufgrund des Tremors. Und darüber haben wir gesprochen. Das habe ich artikulieren können, so aufgrund des Tremors. Aber ich wurde dann eher so zum Special Case gemacht. Mhm. So, du brauchst immer irgendwie die extra Behandlung oder für dich muss man irgendwie immer einen anderen Rahmen setzen. Und dann habe ich aufgehört, das zu artikulieren und habe für mich super interessante Kompensations. Also ich wusste gar nicht, wie man einen Akkuschrauber, eine Schraube und dann zeitgleich den Körper so aufstellt, dass das Zittern aufhört, damit ich in der Lage bin, die Schraube reinzudrehen. Mhm. Und das musste ich aber, könnt ihr euch ja vorstellen, bei manchen Visual Merchandising 160 Mal in einer geraden Linie mit genau dem gleichen Abstand. Ja, so. Und solche Dinge, dafür, also vielleicht entlang der Achse auch Körperlichkeit,
ja.
War das einfach eine super Lernerfahrung. Und jetzt bin ich die ganze Zeit seit deinem Kommentar, während ich spreche, dabei, das zu drehen und zu überlegen. Und jetzt komme ich erst zum ersten Mal in meinem Leben vor laufenden Kamera darauf, wie viel ich dadurch eigentlich gelernt habe. Darüber habe ich nie nachgedacht. Was das für Fähigkeiten sind, die ich da eigentlich
noch. Du hast ja gerade selber Kompensationsstrategien genannt, ne? Das war ja auch der Weg dorthin, um zu dem Ergebnis zu kommen, was dir vorgeschrieben wurde. Also ich höre jetzt mehrere Dinge raus. Ich versuche jetzt einfach mal mit euch zu filtern. Einmal dieses, andere haben mir ein Ziel vorgegeben, habe ich rausgehört. Ja. Das heißt, es war kein selbstgewähltes Ziel. Das macht für mich einen Unterschied, wie ich Performance bewerte. Also für mich, Geli. dann, dass du, Timothy, beschrieben hast, dass es ein individueller Prozess war. Das heißt, du hattest individuelle Ziele und das war kein Team-Ziel oder kein Team-Prozess, sondern du musstest deinen Beitrag leisten und bist dafür bewertet worden. Und deswegen wurde dann eine Struktur deiner Sonderbehandlung sozusagen für dich gemacht. Das fühlte sich dann merkwürdig an, weil du nicht Teil der Gruppe warst, sondern dann plötzlich in der Outgroup warst. Ja. So, das höre ich da alles raus, was für mich einen Unterschied macht. Das heißt, wenn ich in Unternehmen, High-Performance-Teams oder High-Performance-Organizations oder Performance-Organizations, da geht es ja nicht um das Individuelle, was ja sonst im Jahresgespräch, was du schon benannt hattest, oder Schulbenotung, das ist alles individuell. Hm. In der Organisation ist das ein Teamgefüge. Da geht es um organisationale Strukturen, da geht es um miteinander lernen, miteinander einen Weg finden, um zu einem Ergebnis zu kommen, was dienlich ist. Sei es jetzt für den Purpose des Unternehmens oder die Zielsetzung, strategische Ausrichtung, Geschäftsmodelle und Ähnliches. Da ist das für mich ein ganz anderer Blickwinkel da drauf. Wie seht ihr das?
Das muss ich jetzt erstmal anpacken. was ich auch erlebe innerhalb von Unternehmen, dass irgendwie so eine Parallelität stattfindet. Und vielleicht ist sie paradox zueinander. Innerhalb eines Unternehmens hat man eben diese Kollaboration, dieses Zusammenspielelement mit drin. Die Individuen für sich alleine vor sich hin prusseln würde gar nicht funktionieren, weil es eben ein miteinander interagierendes System ist. Und gleichzeitig sehe ich aber auch, und dann nehme ich auch, dass Performance, also wenn es so strukturell eingegossen ist und Performance-Bewertung, sich halt eben doch nur diese Individualebene anschaut oder oft diese Individualebene anschaut. Also in manchen Unternehmen war es ein paar Jahre lang, wurden auch andere Modelle ausprobiert und jetzt kommt so ein bisschen dieses Revival von diesen Kategorien, System und Modellen wieder zurück. Top-Performer, Low-Performer, Medium-Performer, also was es da so gibt. Und das ist eben eine Perspektive auf das Individuum und in Bezug auf Team-Performance oder Team-Zusammenspiel oder auch wenn es gar nicht dauerhafte Teams sind, so, da fehlt oft vielleicht noch so ein Modell, das aufgreifen würde, das kann anders sein in sehr, sehr IT-orientierten Unternehmen, weil die durch diese Arbeit mit Agilität und so da schon woanders sind und woanders stehen. Das weiß ich nicht so genau. Aber das finde ich irgendwie interessant, ne? Weil wir einerseits sozusagen wissen, ein Unternehmen ist an ganz vielen Stellen auf dieses Zusammenspiel von Individuen angewiesen, ne? Also, und für mich ist auch ein Team immer mehr als die Summe der Individuen. Dann hat nochmal, ja, wie ein eigenes, eine Eigendynamik, ein eigene, eigenes Element. Und gleichzeitig all dieses Handling von Performance im Unternehmen schaut vor allem erstmal aufs Individuum. Und das finde ich irgendwie, das passt für mich noch nicht so richtig zusammen. Was, wie denkt ihr darüber?
Im Prozess, die ich gerade beschrieben habe, diesem Baustellenprozess, die an Dinge aufbauen, da quasi vorgelagert, gibt es immer eine Entwurfsphase. Das heißt, der Laden, der quasi aufgebaut wird, muss ja zu Papier gebracht werden und gezeichnet werden. Und das war früher, haben wir das händisch gemacht, später mit PCs, mit Gestaltungsprogrammen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, in dieser Entwurfsphase gab es, ich nenne die jetzt mal Talente, for lack of a better word, aber ich meine nicht Talente, die super richtungsweisend waren. In so einer Entwurfsphase ist Kreativität, Thinking out of the box, Ideen, Inspiration. Also da darf man irgendwie so ganz groß werden, so vom Gedanken her. Und in der Umsetzungsphase, wenn die Entwürfe quasi umgesetzt werden, da ist Effektivität, Produktivität, Schnelligkeit, Baustellenkosten, Geld, Zusammenarbeit mit externen Firmen, die Baudinge tun. Also eine ganz andere Skillset. Und was ich mochte im Team, und da komme ich vom Individuum zum Team, war, wenn ein Team voneinander weiß, was machst du gut, was machst du gerne, was kannst du und wo bin ich im Verhältnis dazu und wie ergänzen wir uns, in welcher Reihenfolge, wie auch, ne? Also, oder im Team einfach zu sagen, was brauchst du, damit du in dieser Phase super gut arbeiten kannst und was kannst du mir geben, wenn wir in die Phase dann reingehen, wo du vielleicht gar nicht so stark bist. Und das habe ich erst viel, viel später erlebt im Berufsleben. Ich glaube, zu diesem Zeitpunkt, den ich da gerade beschrieben habe, wäre das super gewesen, wenn wir als Team die individuellen Stärken hätten übertragen können in so ein Teamgefüge. Ich habe eher die Erfahrung leider gemacht, dass es, wenn es darum ging, was kannst du als Einzelperson im Teamgefüge beitragen, da war ganz viel Neid. Also das war so eher mein Thema. Da geht es für mich um zwei Sachen. Welche individuellen Beitrag kann ich im Team leisten und bekomme ich Raum dafür? Und vielleicht auch vielleicht wollte ich auch Anerkennung.
Das ist ein direkter Impuls, ich spüre das.
Ja, ich habe es. Brode ganz doll in mir. Und ich glaube, ich habe sogar zwei. Und ich bin ganz angeregt davon, weil ich erstens vielen Dank dafür, das hilft mir auch total beim Denken, wenn du mit diesem praktischen Beispiel auch spielst. Total gut. Das heißt, es ist ja total cool in einem Team, sich auch stärkenorientiert aufstellen zu können. Ich finde, das fühlt sich für mich persönlich auch sowohl anregend als auch entlastend an. Mhm. So, das sozusagen in dem Bereich wirksam zu sein innerhalb eines Teams, was auch mein Kraftbereich sein darf, ne? Und wo ich auch also nicht nur Energie reinstecke, sondern eben auch Wirksamkeit generiere. Total, total gut. Meine Frage dazu ist, und dann ist es oft so, du hast das Jahresgespräch angesprochen und dann sitzen wir als Einzelperson, als Timothy und Alicia und Gilly, dann in diesen Jahresgesprächen und dann sind die oftmals gar nicht mehr so stärkenorientiert, sondern dann geht es wieder darum, ticken wir alle Boxen, ne? Also, oder wie performen wir in allen Boxen? Und das ist so klar, sozusagen, das ist das Tool und sehr coole Führungskräfte bringen dieses Tool anders zum Leben und gehen auf deine Stärken ein oder ähnliches, aber so von, wenn wir so funktional denken, als Performance-Bewertung als Asset sozusagen an der Stelle, dann passt das doch dann gar nicht, ne? Weil man sozusagen einerseits kann man innerhalb seiner Stärken agieren und gleichzeitig in dieser Performance-Bewertung wird dann wieder gespiegelt, ist aber nicht genug. So, oder das hat dann noch ein Defizit oder so. Und aber das Defizit darf ja eigentlich sein in so einer Stärkenorientierung.
Also ich mochte das Beispiel auch, weil es nochmal mir zeigt, an welchen Themen ihr vorbeikommt, ohne dass ihr es da benennt. Ich spiegel euch wieder so, was ich höre.
Ja, ja.
Ihr korrigiert nach. Bitte, bitte. Einerseits dieser Anerkennungsaspekt, ne, Alicia, du hattest ihn dann so als Wirksamkeit auch betitelt. Ich glaube, da steckte in deinem Beispiel, Thomas, hier ganz viel Kompetenzerleben noch mit drin. Aber was ich auch rausgehört hatte, war Selbstbestimmungserleben. in dem, was ihr nanntet. Und das, was ich jetzt noch mit dazu gebe, ist Sinnhaftigkeit, also Sinnerleben dessen. Warum tue ich denn irgendwas auf eine bestimmte Art und Weise und warum bewertet das jemand auf eine bestimmte Art und Weise? Und da hätten wir die vier Säulen von psychologischem Empowerment. Wenn ich jetzt in Organisationskulturmechanismen denke, dann haben wir ja, die Schauseite hatten wir vorhin schon mal benannt, aber ich habe auch Symbolik dahinter. Das heißt, ich drehe es erstmal kurz auf, wenn ich Symbolik habe, das ist das, was so eine Schauseite nach außen hin sichtbar ist. Ich habe Praktiken und ich habe Systeme bzw. Strukturen. So, und die Praktiken, das ist sowas wie dieses Jahresgespräch oder dann so eine Bewertung dahinter. Eine Struktur, die das eben auch vorgibt, aufgrund von, sei es jetzt historisch gewachsen oder mit einer guten Begründung, dass es eben alle so machen, gibt es manchmal auch als Begründung. Oder das haben wir schon immer so gemacht, kann ja auch eine Begründung sein. Also Menschen finden gute Gründe für eine Aufrechterhaltung von Systemen und in dem Fall in Strukturen. So, und wenn ich dann in Organisationen gucke, die Performance-Organisationen sein wollen, dann sind sie auch gezwungen, mehr oder weniger Strukturen zu verändern. Wenn die Bewertung vorher war, wir performen nicht. Und du hattest an diese Agilität angesprochen, dass agile Teams das anders machen. Ich glaube, das, was agile Organisationen anders machen, ist nicht unbedingt das Framework, was sie nutzen, sondern eher die Art und Weise, wie die miteinander interagieren. Ne? Da sind wir wieder bei Performance im Sinne von nach außen Interaktion. Die interagieren mit Feedback. Ne? Feedbacksysteme beispielsweise. Iterationen haben wir da, also sehr schnelllebige oder kurzweilige Schleifen von, ich kriege eine Rückmeldung. Und zwar nicht mehr nur auf Jahresziel bezogen, so, habe ich das jetzt noch? Boni-Systeme sind ja auch ganz fürchterlich. Performance-Messbar-Machungen. Also die sind nicht hilfreich für niemanden. Für niemanden. Und das, was wir bewerten, auch das ist sich individuell. Ne? Also wir sind ja gerade vom Individuellen zum Kollektiven und wieder zurück. Und ich glaube, die Frage, die da gestellt werden muss, ist auch, wer muss sich beweisen? Mhm. Und als auszubildende Person, wenn man es jetzt so in Strukturen von Kompetenz erleben, neue Dinge lernen und tatsächlich das Handwerk lernen, dann muss ich ja auch beweisen können, dass ich etwas gelernt habe. So, und danach, deswegen vielleicht fühlt sich das jetzt für dich anders an. Ich glaube, so ein bisschen Hinweis hast du gegeben, dass sich das entwickelt hat. Danach ist es kein, ich muss das beweisen, dass ich es kann, sondern dann zählt, ey, wie kreativ oder wie auch immer wir es benennen wollen, bist du denn jetzt mit der Situation umgegangen, die ja schon stattfand, die ja schon mal bewertet wurde. Ne? Da sprechen wir auch von Professionalisierung. Also das ist dann nicht mehr Performance, sondern das ist die Professionalisierungsseite dessen. Fühlt sich vielleicht für dich wie Performance an, ist es aber nicht. Das, was Performance ist, ist, wenn ich schon etwas als Grundstock an Kompetenz habe, das dann praktisch weiterzuführen, sei es jetzt an Markern wie Innovation, Kreativität, sei es im KundInnenbezug, wenn das eine Zielsetzung ist oder eine Ausrichtung. Also es können ganz unterschiedliche Marker sein. Die Bewertungsmuster sind dann aber andere. Ne, im Sales- oder Marketing-Bereich, da sprechen wir nochmal von ganz anderen KPIs. Und wenn wir jetzt Training-Settings oder Beratung oder Coaching angucken würden, wären das auch ganz andere Performance-Muster. Und da sind ganz viele Glaubenssätze dahinter, die natürlich aus solchen Mustern, die ich erlernt habe. Ne? Wenn es eine Funktion hatte, du hattest das vorhin genannt, Funktion. Ich kann ja auch als Person in meiner Rolle eine bestimmte Funktion haben, aber auch etwas, was ich von der Struktur von außen mitbekomme, hat ja eine Funktion in dem Fall. Und wenn ich möchte, dass eine Person etwas tut, also ganz am Anfang auch von den Appellen gesprochen, auch da versucht ja eine Person, jemand anders dazu zu bringen, etwas zu tun. Das hat ja eine Funktion. Aber wenn ich jetzt sage, so sei mal, ach, das ist immer so ein Musterbeispiel, sei mal wertschätzender. How? Ne? Also da weiß ich ja trotzdem nicht, wie wird das dann gemessen und so weiter. Was ist da das Performante dahinter? Und da zählt dann eher der Weg von, es ist eine komische Art, Feedback zu geben. Ich möchte das nicht irgendwie hervorheben, dass das jemand tun sollte. Deswegen sind mit solchen Schildern oder Werteplakaten, das ist ja wie ein Appell. Ne? Sei mal so, wie es an der Wand steht. Ob das jetzt Performance ist, können wir ja darüber reden.
Also das Erste, was ich super gut fand, war das Thema, ich nenne das jetzt mal voriges Wissen. Und ich setze jetzt, ich glaube, ich bleibe in dieser Rolle und setze das wirklich in diesem Praxisbeispiel irgendwie rein. Handwerk. Ich bin kein Handwerker. Ich komme aus keiner Handwerksfamilie. Niemand in meiner Familie ist besonders begabt handwerklich. Mein Vater hat Dinge im Haus getan, meine Mutter aber auch. Ja. So. Es ist nichts, was ich gelernt habe. Ich hatte keinen Vater-Sohn-Beziehung, wo wir in irgendeiner Werkstatt standen oder saßen und Dinge gebaut haben. Meine beiden Ausbildungskollegen schon sehr. Und das, wir waren gut miteinander, wir hatten ein gutes Verhältnis zueinander, gute Beziehungen und wir haben sehr viel gesprochen und das haben die immer wieder erzählt. Ne? Also mein Opa hat mir beigebracht, wie man fließen legt oder, also die konnten das alles schon. Und ich kam einfach mal direkt aus dem Krankenhaus, ich war Krankenpfleger, hatte gerade eine Krankenpflegeausbildung gemacht und bin direkt ins Handwerk und hatte für mich dann erst so diese Idee, alles, was ich gelernt habe, hat hier keinen Platz. Mhm. Und jetzt muss ich das alles vergessen und wegschieben und Handwerk lernen. Hämmern, bohren, bis es darum ging, dass ich Führungskraft werde, wo dann auf einmal Bedürfnisse erkennen in Menschen, Empathie haben oder nicht haben, Kommunikationsgrundlagen beherrschen oder nicht, Dringlichkeiten einstufen können, priorisieren können. Das sind alles Dinge, die ich im Krankenhaus aber sowas von gelernt habe, die dann Platz gefunden haben. Und ich glaube, mein Ding in diesen Jahresgesprächen war ganz oft, wie mache ich sichtbar, was ich kann, wenn das gar nicht von mir hier gerade gefordert wird. Mhm. Das war das erste Thema, was ich gerade gehört habe. Und das zweite Gedanke, ich frage mich gerade, ob das so ein Equality-Equity-Thema auch ist. Ne? Also auch in Verbindung mit der chronischen Erkrankung oder Neurodiversität, die wir vorhin auch thematisiert haben, dass ich einfach eine andere Zugangsvoraussetzung gebraucht hätte, als die beiden, das war ein Kollege und eine Kollegin, die mit einem ganz anderen Skillset so. Und damals so jung wie ich war, vielleicht, ja, so jung wie ich war, weiß nicht, ob das eine Altersfrage ist, ja. Aber das habe ich denen auch angekreidet. Also ich war auch böse oder halt, na, böse ist das. Also ich war schon in so einem Mindset, wo ich dachte, naja, was könnte ich jetzt dafür, dass ich keinen Papa hatte, der mit mir an Autos rumgeschraubt hat. Ne? Und in diesen Jahresgesprächen habe ich immer wieder gefragt, aber wie kann das denn sein? Also da kommen solche Sachen, wie lass dir doch von deinem Kollegen erklären, wie du das und das und das tust. So. Und dann habe ich meiner Führungskraft damals geantwortet, naja, das kann ich mir gerne erklären lassen. Er hat immer noch 20 Jahre Vorsprung im Üben. So. Und das kann nicht die Bewertungsgrundlage hier gerade sein. Also, was kann ich sonst in diesem Team beitragen, wenn es nicht Schrauben, Hämmern, Bohren ist, sondern, naja, weiß ich nicht, da gab es eine Reihe von anderen Dingen, die ich hätte ja tun können. Das kann ich gerade für mich auf.
Ich greife mal kurz was auf, was Alicia vorhin gesagt hat. Vielleicht passt das ganz gut zu dem, was du, Thomas, gerade gesagt hast. Dieses, ich brauchte einen Rahmen, eine Orientierung, eine Sicherheit. Was wird denn eigentlich gerade erwartet? Also dieses, was wird bewertet, als man es zu verstehen. Und du nanntest ja jetzt gerade, jetzt habe ich Skills von woanders und kann die da einsetzen oder nicht. Das sind wir wieder bei Kompetenz erleben, Selbstwirksamkeit. Und da aber auch diesen Sicherheitsaspekt, ne? Also wenn ich Erwartungen nicht kenne, kann ich sie nicht erfüllen, ne? Dann, das ist dann Performance. Oder wenn die Anforderungen so komplex sind, dass wir eventuell auch nicht passend sind. Vielleicht gehen wir in die Richtung, weiß ich nicht, aber welche Gedanken hattest du?
Es ist vielleicht ein Sidequest-Gedanke, aber weil du das Thema Equity auch mit reingebracht hast und zu dem, was du gerade meintest, Geli, fällt mir auch ein, compliant zu sein, was vorgegebene Ziele oder von anderen vorgegebene Ziele angeht und die einerseits bedienen zu müssen, aber auch zu bedienen, sich da zurechtzufinden. Das hat auch kann auch in Teilen was damit zu tun haben, wie viel Gestaltungs- und Entscheidungsfreiheit habe ich eigentlich als Mensch? Wie viel, also und da sprechen wir so ein bisschen auch über Privilegien, ne? Also wie sehr kann ich auch entscheiden, da gehe ich jetzt nicht mit oder das sind nicht meine Ziele oder ich versuche die jetzt nicht mit Note 1 oder A zu erreichen. Ich sag mal so, fremdzielorientiert zu sein und zu versuchen, die zu bedienen, kann auch etwas mit Prekarität zu tun haben. Also dass ich vielleicht nicht so viel Wahlfreiheit habe und dieser Weg da drin, ne, also diese Ziele zu erfüllen, gut zu erfüllen, und so kann eben auch eine Hilfe sein, zum Beispiel ein Aufstiegsweg oder ein Sicherungsweg, also Sicherung in dem Sinne, dass ich vielleicht für mich selber schaffe, finanzielle Sicherheit herzustellen oder eine Beschäftigungssicherheit oder ähnliches. Aus Performance-Vorgaben und Mustern ausbrechen zu können, ist auch ein Privileg. Also no judgment an der Stelle, aber und das geht, glaube ich, auch, also dieses Erfahren von diesem Privileg, das geht auch innerhalb einer abhängigen Beschäftigung. Ne? Also das, glaube ich, muss nicht nur heißen, ich gehe raus aus solchen Beschäftigungsverhältnissen und bin dann mein eigener Boss, meine eigene Bossin oder ähnliches an der Stelle. Das geht auch drin, aber das hat was mit, meinem Ansehen, also meiner Stellung, meinem Ansehen, meinem Selbstbewusstsein, meiner Sicherheit, mein Sicherheitsempfinden und so zu tun. Aber es ist durchaus möglich.
Da sind wir ja wieder bei dem Punkt, wer muss sich hier beweisen?
Mhm. Ich liebe diese Frage.
Ja,
wer muss sich hier beweisen? Die finde ich so kraftvoll, ja.
Und warum hat die Person das Gefühl?
Ja, und ich würde da auch gerne das Feld noch ein bisschen öffnen, ne? Also nicht nur Neurodiversität oder Gender, haben wir auch schon mit drin, auch Hautfarbe. Also Race als Kategorie von, ich erfahre hier Rassismus und muss ständig beweisen und anders performen. Ne? Also es gibt ja verschiedene Personen und Personengruppen, die nochmal immer mehr drauf geben müssen, um bei dem gleichen, da sind wir wieder beim Output, Gedanken, also bei der Bewertung dessen zu landen.
Ja.
Und das hat auch viel mit Performance zu tun. Sowohl, ne, wenn ich Masking oder Code-Switching betreiben muss, ist ja auch eine Art von Performance. Ne, du hast vorhin von Performing Gender und ähnlichen Thematiken gesprochen. Und auch da muss ich ja mich irgendwie anpassen. Und diese Anpassung hast du jetzt auch gerade schon mitgenannt, wenn diese Anforderungen einfach vielleicht auch nicht stimmig sind mit dem, was ich überhaupt mitbringe. Ne? Also Grundvoraussetzungen, Privilegien, Zugänge, Chancen, Gerechtigkeit.
Ja.
Das sehe ich voll. Wenn wir über Performance sprechen, dass wir sozusagen als nächsten Begriff auch mit anpacken dürfen, das Thema Potenzial. Also wer bekommt Potenzial zugesprochen und von wem? Weil du erzählt hast, ne, wer muss sich kontinuierlich beweisen und wer muss fast schon kämpfen, damit Performance auch gesehen wird und als richtig und gut anerkannt wird. Und überhaupt erst wahrgenommen wird. Und wer kann in Räume kommen und kriegt erstmal diesen Vorschuss an Potenzialanerkennung mitgegeben? Genau, das ist auch super, super wichtig, wenn wir darüber sprechen.
Ja, wie sind das in deinen Arbeitsrollen, die du bislang in deinem Leben so hattest? War da Performance auch etwas, was dich getrieben hat im Arbeitsleben? Oder ist das eher jetzt ein Thema, weil du meintest, so alle sprechen drüber? Kam es dadurch auf?
Meinst du das im Sinne, dass es für mich auch ein Treiber war? Oder ob ich mich.
Oder auch, ob du Performance-Messungen durchführen musstest? Also
nein, also andere, ich habe nicht die Performance von anderen Menschen im Unternehmenskontext gemessen oder hatte auch, ne, auch nicht so eine Rolle. Es ist so ein bisschen ambivalent, weil ich bin einerseits überhaupt gar kein wettbewerbsorientierter oder getriebener Mensch. Ich finde irgendwie, ich weiß nicht, also so Wettbewerb und im Wettbewerb auch miteinander zu stehen, das regt mich gar nicht an. Da bin ich immer so, oh nö. Und das sowohl, also nicht nur in, es gibt ja so verschiedene Arten von Wettbewerben, ne? Also finde ich einmal dieser Wettbewerb, genau, der für mich eher etwas schwierig geprägt ist, so als Begriff, dieses, wir sind miteinander in Konkurrenz und nur einer von uns kann gewinnen oder es gibt nur einen Stuhl am Tisch und um den müssen wir rangeln. Und dann gibt es so, und ich verstehe, es gibt Menschen, die sagen, es gibt so einen gesunden Wettbewerb, ne? Also wir challengen uns gegenseitig zu einer Bestleistung, so, das muss gar nicht sein im Sinne von, ich schubse jetzt vom Stuhl, weil ich das nicht möchte, sondern so, wir ringen gemeinsam um tolle Performance, um das, was oft so erzählt wird über so sportlichen Wettbewerb oder ähnliches. Ich war sehr viel performant in meinem Leben, um in der Hoffnung Anerkennung zu erfahren und Platz zu haben in Räumen und überhaupt in Räume reinzukommen und genau, und das aus unterschiedlichen Gründen. Also zum einen, weil, ja, so ein bisschen habe ich es auch bei dir gehört, im Sinne von ich hatte nicht das Selbstverständnis, Teil von Räumen zu sein. Und ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, dass und das hat vielleicht auch etwas mit der Positionierung weiße Frau zu tun. Wenn ich sehr performant war, habe ich aber auch manchmal Platz in solchen Räumen bekommen, die eigentlich nicht originär sozusagen für mich vorgesehen war. Also ich habe auch diese Möglichkeiten gehabt und habe dann auch genau versucht meinen Weg da zu finden. Hm. So, und genau, mich auch beruflich weiter zu bewegen, weil das auch ja eher mit Anstrengungen verknüpft war, würde ich sagen, also das berufliche Vorankommen. Genau, das war eher so meine Auseinandersetzung damit. Und mich interessiert vor allem dieses Paradox, dass ich das Gefühl habe, wir hören immer wieder, wir brauchen eine Performance-Kultur, was wieder so ein bisschen diesen Appell hat, ne, es braucht mehr Performance. Und auf der anderen Seite sehe ich lauter erschöpfte Menschen, die richtig reinhauen. Und irgendwie, ja, das ist einfach paradox. Was ist da los? Weil einerseits habe ich das Gefühl, die Menschen strengen sich so an, wie schon Jahre nicht mehr. Es ist so viel Erschöpfung, gleichzeitig so viel alles geben, Überstunden, Ziele ernst nehmen, sich auseinandersetzen, ne, auch in so einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis. Das ist ja nicht deren Unternehmen, aber als Angestellte fühlen sie sich trotzdem verpflichtet und verantwortungsvoll. Und gleichzeitig wird gehört, das ist noch nicht genug. Also irgendwo gibt es da ein Gap. Und das ist ja erstmal ein Phänomen. Und ich frage mich, was so eure Gedanken dazu sind, auch aus einer Führungsverantwortung vielleicht heraus.
Also für mich persönlich war aus einer Führungsrolle heraus, also ich habe 11 Jahre Führungserfahrung, das ein bisschen anders bewertet, als ich als externe Beraterin beispielsweise. Ne? Wenn ich in Organisationsentwicklungsprozessen mit einsteigen darf, ist das für mich tatsächlich was anderes. Einerseits, als ich angestellt war im Führungsverhältnis, wurde ich ja auch anhand dessen gemessen, ob das performante Team sozusagen, also die so performen, dass ich eine gute Führungskraft bin oder nicht. Glücklicherweise war das nicht in jeder Führungsrolle der Fall, teilweise aber schon. Und jetzt aus der externen Brille heraus werde ich ja nicht anhand dessen gemessen, ob jetzt ein Team dann performt oder nicht. Also es ist nicht meine Führungsqualität, die dann in Frage gestellt wird, sondern eher, wie ich den Prozess gestalte. Und das ist eine ganz andere Messform, eine andere Dienstleistung. Und ich kann das selber gestalten. Da sind wir wieder psychologisches Empowerment. Gretchenspreizer übrigens, wer sich da noch schlau machen mag. Das zum einen. Und zum anderen ist, da sind wir wieder bei einem anderen Verständnis von Performance, glaube ich. Also in der Innenperspektive fühlt es sich das auch nach Leistung an. Und bei dir habe ich jetzt in deiner Erzählung auch ganz viel Funktionieren rausgehört. Ja. Dass es gar nicht so sehr Leistung ist, sondern funktionieren müssen. Und das ist ja auch für, du bist Mutter.
Ja.
Als Mutter ist das ja nochmal ein ganz anderes Ding, funktionieren zu müssen. Oder unter bestimmten Voraussetzungen. Wir hatten jetzt neulich eine Folge zu Trauer aufgenommen. So in Trauersituationen funktionieren zu müssen, ist eine ganz andere Herausforderung. Ne? Na, und so gibt es viele Herausforderungen, die damit reinspielen. Für mich ist Performance aber was anderes. Und da würde ich aber erst gerne Timothy nochmal hören, damit ich da nicht wieder so viel reingebe, was da mein Verständnis von ist. Also auch die vielen, also wenn du auch drüber sprichst, Alicia, dass Menschen dann so ausgelaugt sind, ne, diese Selbstoptimierung, die da drin steckt, dieses noch mehr geben müssen, Leistungsdruck. Ich habe da einen anderen Blick drauf.
Was ich gerade liebe, ich finde den Titel Unhacking Performance perfekt. Es fühlt sich jetzt schon so an, als würden wir hier aus Dinge schöne Geschenke aus. Deine Frage zielt ja erstmal auf Führungserfahrung ab, richtig? Da habe ich, also mir fallen zwei wesentliche Erfahrungen. Also ich bin irgendwie heute auf Praxis aus. Ich weiß nicht, was los ist, mag ich alle. Zwei Situationen. Angestellten Jahren, wo ich wusste, irgendwann möchte ich mit Führungskräften arbeiten, weil ich super viele negativ, aber auch richtig gute Positivbeispiele vor mir hatte und dachte, wow, das muss die Welt erfahren. Und die Negativbeispielen, was für mich nie Sinn machte, war die Idee, wenn wir möglichst viele Menschen an den Tisch bringen und alle fragen, was es braucht, dann können wir daraus irgendwie einen Teppich flicken und haben dann ein Teamziel. Das hat für mich nie funktioniert, weil ich selber aus schon geschilderten Situationen heraus mich niemals getraut hätte, an diesem Tisch zu artikulieren, was ich brauche oder was meine Meinung ist oder wie ich herausfordere. Da war ich einfach nicht. Und das war mein Selbstanteil, ja, da war ich nicht. Vielleicht hatte ich nicht die richtige Sprache oder eine passende Sprache. Aber das war auch nicht gewollt und das wurde mir auch deutlich signalisiert, dass mein Beitrag, ne, also es war so auf beiden Seiten. Deshalb war das schon sehr, sehr früh für mich klar, dass dieser Tisch, über die alle sprechen, in einer Organisation steht, in Teil eines Systems ist. Und wenn da solche Dinge wie psychologische Sicherheit nicht gegeben ist oder Belonging oder einfach diese basismenschlichen Dinge von, ich habe das Gefühl, du siehst mich und das, was ich zu sagen habe, ist dir wichtig, ist dir nicht egal. Das sind so die Dinge, die mir gefehlt hätten in solchen Momenten, um einen Beitrag zu geben. Und deswegen war Führung für mich immer, das kann nicht nur ich beteilige alle sein, sondern das muss irgendwas, und jetzt kommen die Buzzwords, aufrichtiges, authentisches, also ich muss doch ein Grundneugierde und Interesse an meinem Gegenüber haben und das muss darüber hinausgehen, dass ich möchte, dass du mehr Umsatz machst. Und das prägte sehr die Art und Weise, wie ich mit Führung, über Führung nachdenke und wie ich auch heute mit Führungskräften arbeite.
Ich habe jetzt ein Wort gefunden, was für mich anhand dessen, was du gerade beschrieben hast, habe ich kurz drüber nachgedacht und was habe ich vorhin gesagt? Und dann hast du für mich so versucht, in Worte zu fassen, dieser Unterschied von externen Personen und Führungspersonen in Anstellung. Ich glaube, was das ausmacht für mich, das habe ich jetzt bei dir ausgehört, deswegen, ist der Unterschied zwischen Verantwortung und Verantwortlichkeit.
Okay.
dass wenn ich Verantwortung, einen Verantwortungsbereich habe, dass ich eine klare Aufgabe habe, eine Struktur, die da dienlich ist, hoffentlich, dass ich das erfüllen kann und Ziele erreichen kann, ist das was anderes, als wenn ich verantwortlich gemacht werde für das Setup insgesamt, wenn ich das gestalten muss, wenn ich auch individuelle Personen, aber auch Ziele bewerten muss. Das macht einen Unterschied, ob ich das dann praktisch in der Hierarchie nach oben nochmal anders kommunizieren muss und da auch Rechenschaft ablegen muss. Ne? Das ist so zwischen accountable und responsible, dieser Unterschied. Im Englischen ist das einfacher als in den deutschen Begrifflichkeiten, finde ich.
Mich würde noch interessieren, eure Perspektive auf dieses Sandwich-Dilemma, was Menschen in Führungsrollen oft haben. Verantwortung zu haben für eine Gruppe von Menschen, die als Team zusammenarbeiten und gleichzeitig eine Verantwortlichkeit, wir benutzen es einfach random jetzt, für das Erreichen bestimmter Ziele, die oft ja auch nicht selbst gesetzt sind, selbstgestellt, sondern von oben vorgegeben an der Stelle. Und da kann ja durchaus dieses Dilemma entstehen, ne? Also dass diese Ziele nicht erreicht werden, dass das aber gar nicht unmittelbar mit einer Low-Performance zusammenhängt. Aber nichtsdestotrotz ist da dieser Gap zwischen dem, was getan werden soll und die Führungsrolle ist dafür verantwortlich, dass das auch erfolgt. Und gleichzeitig gibt es diesen Spielfaktor. Und wie welche Lösungsideen habt ihr dafür, die über die 90er Jahre haben wieder angerufen, hinausgehen?
Also ich stelle fest, dass die Fragen, also zumindest bei mir in den Prozessen, die ich begleite und im Trainingsraum, aber auch, es muss nicht mal das sein, das sind einfach Gespräche, die ich, ob das mit KollegInnen, FreundInnen, also wenn ich hinhöre, wie geht's dir gerade im Job und was sind da so für Themen? Oder Freunde von mir, bewusst nicht gegendert, leider, die gerade Führungskraft werden und was deren Themen sind. Und dann stelle ich erstmal mit Erschrecken fest, dass sich seit Ende der 90er gar nicht so viel geändert hat. Das sind oft, also vielleicht ist der Rahmen eine andere, die Organisation, vielleicht ist sowas wie Neurodiversität jetzt ein Begriff, wo es Ende der 90er, als ich Führungskraft wurde, kein Thema war. Das hat sich gewandelt. Aber diese Grundthemen sind oft ähnlich wie die Fragen, die auch ich hatte. Also, und wenn wir über Verantwortung sprechen, was mir gefehlt hat ganz oft und was, glaube ich, meine negativen von den Positivbeispielen unterschieden hat, war, dass die Führungskräfte, die ich jetzt im Nachhinein als impactful, inspirativ, ist das Wort? Inspirationell? I don't know.
Inspirierend.
Danke, okay, none of them. das waren Menschen, die auch eine Verantwortung für sich gespürt haben, denen das wichtig war, wie rede ich hier eigentlich mit Menschen, wie gehe ich hier mit Menschen um, habe ich einen ganzheitlichen Blick, treibe ich Menschen vor mich her in so eine Zahlenrichtung, wir müssen das und das umsetzen und die Baustelle muss in 24 Stunden oder 36 Stunden oder was auch immer, wie viele Stunden abgewickelt sein, oder habe ich einen ganzheitlichen Blick und es ist mir in der Tat einfach nicht egal, wie ich die, vielleicht treibe ich die gar nicht vor mich her, vielleicht stehen die ja neben mir.
Ja.
Ja, es wäre doch so einfach, irgendwo reinzugehen und zu sagen, so, damit euer Low-Performer zu High-Performer werden, brauchen die folgenden Skills, die vermittle ich mit einem zweitägigen Training, Problem gelöst, und dann sind die aber alle krank. Oder unglücklich. So, da bin ich gedanklich gerade. Hm.
Ich gebe dir keine Antwort, sondern ich spiele mit euch.
Ja.
Oh. Vielleicht generiert sich daraus eine Antwort.
Oh, ich bin gespannt. Na, willst du spielen?
Für die, die zugucken, ich halte es mal in die Kamera. Hier ist ein kleines Wölkchen mit drei Leitern, Holzleitern. Die sind da schon vorweg. Und auf dem Tisch sind noch viele, viele andere Holzleiter. Und ein Würfel und drei Tropfen. Wir haben einen Würfel. Auf diesem Würfel sind drei Symbole. Einmal eine Leiter, die alleine steht. Wenn ihr die würfelt, dann dürft ihr die Leitern einer eurer Wahl nehmen und nur eine andere Leiter damit berühren. Ihr wollt bauen. Und zwar nach oben bauen.
Okay.
Weil, wenn ihr diesen Mond habt auf dem Würfel, dann muss die letzte Leiter, die ihr hingelegt habt, die oberste sein. Also die muss am weitesten Richtung Mond zeigen. Dann gibt es das dritte Symbol, zwei Leiter. Dann darf diese Leiter oder muss sogar exakt zwei Leitern berühren. Ne? Also eine Leiter, einen berühren, zwei Leitern, zwei berühren und Mond up in the sky. Ihr macht das nacheinander, ihr spielt aber miteinander.
Mhm.
Das heißt, euer Performance-Ziel ist, so viel nach oben zu bauen, wie ihr könnt, sodass ich dann euch bewerten darf, eure Performance bewerten darf. Wenn das schief geht, dass ihr beispielsweise das nicht schafft, dass es die höchste ist beim Mond, oder dass ihr genau zwei berührt oder genau eine andere berührt, dann verliert ihr einen dieser Tropfen.
Oh nein.
Wenn ihr alle drei Tropfen weg habt, dann ist erstmal vorbei.
Oh.
Dann wird das Ergebnis
okay.
bewertet.
Also wir dürfen miteinander sprechen. Das heißt, wir würfeln nacheinander, aber wir brechen uns ab.
Sehr gerne.
Okay.
Ja, würde ich gut. Voll. Und also korrigiere mich auch gerne. Ich habe versucht, die Kandidatin, die so bei Erklärung so mittelgut in den mitkommt.
Wir schaffen das gemeinsam hier.
Wie war das also? Das war der Mond.
Hast du schon spontan eine Idee? Ich habe es jetzt schon gegriffen. Kannst du es mir aber aus der Hand nehmen?
Ich hätte jetzt gedacht, dass mir das so, was ist, wenn wir das so reinklemmen?
Mhm. Ich meine, ja.
Soll ich das, kann man korrigieren? Darf man korrigieren? Kann man was machen und sagen, das war eine blöde Idee?
Darfst du das ausprobieren, aber sobald du praktisch einmal loslässt und sie dann runterfällt, ist ein Tropfen weg. Oder eben das Ziel nicht erreicht, das ist auch der Tropfen weg.
Okay. Also
das muss der höchste Leiter sein, ne?
Ich hätte jetzt gedacht, wir versuchen zu klemmen, aber ich frage mich, ja, das macht ja kein Geschehen. Ich unterhebe, was meinst du?
Bevor du klemmst, meine Idee war legen. Also ob man es quasi auf beiden drauf legen kann, so quer, dass das trotzdem das Höchste ist.
Dürfen wir jetzt auch zwei Leiter berühren mit dem Mond?
Ja, jetzt ist nur das Ziel, dass eure das Höchste sein muss.
Ich finde deine Idee klingt sehr klug. Willst du mal da?
Zitter hängen, ja. Ach, zum Thema des Tages. Irgendwie, ich darf nicht, was war der Ding, der sich gut. loslassen, ne?
Mhm.
So, ja. Das ist schon wie das hier. Ich versuche dich loszulassen. Das wäre so meine Idee.
Ist das dann das Höchste?
Welcher Teil von Leitern ist gerade am höchsten?
Hier. Auf dieser Seite.
Hier?
Ist doch nicht, guck mal, der ist direkt hier dann überall, der ist dann nicht.
Ja.
Das heißt, das müsste dann um die aufliegen und das halte ich gerade nicht für die beste Lösung.
Okay, soll ich da an meine gucken, ob wir klären können? Ich lasse auch nicht los.
Ja,
nee,
das war nicht.
Sorry, ich will das vorstellen. Das fällt schon. Ich hätte mir irgendwie vorgestellt. Da könnte es so unklären. Ich bin heute schnell mal mit keine gute Idee. Ist das nicht los? Ja, aber ich glaube, es hält nicht gut. Wow. Aber ich könnte ihn ja auf zwei benutzen. Was ist, wenn wir so klemmen und hier abstützen? Guck mal so. Was ist dann?
Also, das ist dann der höchste Punkt hier, wenn das so steht.
Ja.
Dann ist das so eine super Idee.
Wollen wir das so?
Wenn du das sicher loslassen kannst, dann bin ich bei dir.
Mikado.
Wunderbar.
Das sieht doch super aus.
Boah, Gili, wie hast du es denn mal gesagt?
Ganz aufregend hier.
Ja.
Ist dir auch super angenehm.
Ja. Ja. Aber das macht auch Spaß.
Ja, weiter geht's.
Ja, die Regeln bei zwei Leitern waren, ein Leiter wird dazugestellt, aber es muss zwei berühren.
Mhm, so habe ich es auch verstanden.
Exakt.
Muss aber nicht mehr höchste Leiter sein, muss zwei.
Da kommt mir der Gedanke, dass man diesen Moment auch nutzen könnte zum Stabilisieren.
Okay.
Wenn man dann wieder so ein später so ein Mondmoment hat, dass man dann viele Möglichkeiten hat, was Hohes zu bauen.
Like. Heißt das, wir nutzen hier versuchen zwei von diesen Löchern dann zu nutzen? Oder was meinst du mit Stabilisieren?
Ich glaube, wenn wir die zwei Löcher benutzen, dann berührt es nicht zwei andere Leitern. Man könnte so Cross bauen, also so versuchen, Verbindung zwischen zwei.
Ja.
Hast du eine favorisierte, also eine Möglichkeit? Versuchen wir so Cross?
Ich bin auch nicht so gut in solchen.
Doch, wenn du machst das, war du was.
Weißt du, was ich meine? Also, was? Und dann kann man nämlich wieder stecken später.
Was passen diese zwei quasi da drauf?
Also ich sitze
gerne. Ja, das reicht immer nicht für die Distanz hin, ne? Das ist schade, wenn man es da rein hätte, ne? Dann wäre es irgendwie miteinander verbunden gewesen.
Wenn man hier so ein bisschen mit den zu so spielen, guck mal, wenn man
so, wie viele da ist?
Scheiße.
Weil ihr darf jetzt bleiben, aber ihr habt einen Tropfen weniger.
Ja, gut. Okay, ich würfel.
Ja. Ich mag trotzdem, wie das hier gerade aussieht.
Noch. So.
So.
Schau mal, hier haben wir haben auch noch unterschiedliche Formen.
Ja. Wir haben jetzt nochmal zwei Leiter gewürfelt.
Mhm.
Das heißt, was passiert hier? Darf ich mal vor uns?
Ja.
Also ein interessanter Knick. Passt das denn hier? Also ich meine, das ist ja. Ist das immer standard?
Die Wolke darfst du nicht berühren.
So viele Rules.
So viel machen wir jetzt gar nicht. Dürfen wir uns supporten in dem Legemoment? das ist so ein Gesichtsausdruck, wo ich denke, lassen wir es drauf ankommen.
Was spricht denn dagegen, sich zu supporten? Ich habe nichts Gegenteiliges gesagt, er spielt halt zusammen.
Weiß ich auch nicht, aber wenn wir eh kollaborativ unterwegs sind.
Ich habe sehr viel Performance-Ehrgeiz, jetzt diese zwei Tropfen zu behalten.
Mond. Ja.
Jetzt ist die Frage, wie stabil ist unsere Konstruktion? So, ich nehme jetzt einfach mal random hier wieder so eine. Okay. Und das muss die höchste sein.
Ja.
Oh. Was hat denn?
Dann würfel ich doch direkt. Nee, jetzt würfelst du, ne?
Ich den Überblick immer, das wird so
Wir haben jetzt zwei Leiter nochmal gewürfelt, also.
Ja.
Hast du schon einen Plan?
Einen Plan nicht. Ich überlege gerade, versuche zu überlegen, was Möglichkeiten sind für zwei Berührt. Eine Möglichkeit, die ich sehe, ist, ihre hier drauf zu legen. Es besteht ein bisschen die Gefahr. Ja, aber so ist gut, oder?
Ja, das ist gut. Das würde ich jetzt so machen.
So, jetzt habt ihr noch anderthalb Minuten. Oh, ja, okay. Um was zu tun.
Alle hier verbauen? Ist das die Idee?
Nein. Wir müssen Tropfen halten.
Let's go.
Nein, die nicht schon wieder noch zwei.
Oh, was haben wir denn mit diesen zwei an? Nochmal zwei Leiter. Jetzt
einfach so diese. Die beiden? Oh, boah, ist ein risky business. Losgelassen. Aber ich
sehe auch geschafft. So, ihr hättet noch 20 Sekunden für die letzte.
Oder wir lassen es dann. Your choice. Das finde ich super. Same idea, aber vielleicht hier lang.
Ja. Das war Stress gerade.
Du warst auch gestresst, ne?
Mein Hauptstressfaktor ist, das habe ich alles im Blick.
Ah,
ja. Habe ich an alles gedacht.
Anderer Faktor. Mhm. Okay, reflektiert gerne mal, was ist gerade passiert insgesamt? Also die Stressoren, haben wir es schon mal gehört?
Mir hat das überraschend viel Spaß gemacht. Ich habe schon gesagt, dass ich eigentlich nicht so eine Spielemaus bin, aber mit dir zu spielen hat sehr viel Spaß gemacht. Ich liebe auch Spiele, Gemeinschaftsspiele, also wo man nicht gegeneinander spielt, sondern miteinander.
Mhm. Ja. Hat super viel Spaß gemacht. Trotzdem haben wir ja einmal den dritten Leiter da übersehen, den wir berührt haben. Das war für mich ein klarer Fall von, ich habe mir die Regeln nicht gemerkt und doof. So, da hatte ich dann Stress. So, warum hatte ich nicht die Regeln offen? Da sieht mir immer, ich weiß dann irgendeine Regel nicht, tue irgendwas und denke mir, ja, das wäre jetzt vermeidbar gewesen. Da bin ich dann in so einem unschönen Gespräch mit mir selber lang kurz. Ne? So, hast du nicht aufgepasst, warum hast du nicht zugehört? Das hatte ich übrigens in den Berufskontext und die Übertragbarkeit hatte ich ganz oft auch dieses Gefühl. Hätte ich auch zugehört, hätte ich mir das gemerkt. Aber ja, Spaß hatte ich sehr viel.
Also resoniert sehr mit mir, mit dem, ich habe nicht aufgepasst und hätte ich doch. Und da ist aber so, wie bei anderen Sachen auch, so dieser harte Self-Talk auch so, dass es ist so schwer, immer alles im Blick zu haben und es ist gleichzeitig aber auch ein Eigenanspruch, den ich habe. Und wenn ich auf andere Menschen schaue, dann möchte ich immer sagen, also in den Arm nehmen und sagen, nein, musst du doch gar nicht, ist doch wurscht. So, eigentlich ja auch total schön hier mit den Tropfen. Also ja, da kommt bei mir auch immer ein Ärger, dass ich nichts drauf. Aber wir haben ja auch drei Tropfen. Also dass jetzt da ein Tropfe fehlt, ist eigentlich total wunderbar.
Ja, also das ist auch eine Erkenntnis. Was für mich ein Riesenstressor war, waren meine Hände. Das kam hier jetzt deutlich, ich war sichtbar am Zittern. Und sobald ich ein Objekt greife, ist das halt, potenziert sich das. Wenn ich in Cafés bin zum Beispiel, nehme ich als allererstes immer, egal wo ich bin, die Tasse von der Unterteller weg. Weil sonst klappert das die ganze Zeit und dann habe ich Aufmerksamkeit, die ich nicht haben will. Das passt zu dem Thema und zu den Beispielen von vorhin, weil mir natürlich in jüngeren ersten Berufsjahren immer klar war, wenn ich vor Menschen schraube oder was tue, dann wird das sichtbar und dann wird darüber auch geurteilt. Was ich super schön fand, Alicia, war, dass du es mir nicht aus den Händen genommen hast. Ich kann dir nicht sagen, wie oft im Leben mir Menschen Dinge aus den Händen genommen haben, weil sie annehmen, dass ich es gerade nicht schaffe.
Danke fürs Teilen.
Gerne.
Also mich hat das auch, weil ich du hattest vorhin schon erzählt, dass das für dich ein Stressor ist. Mhm. Deswegen habe ich dann angefangen, darüber nachzudenken, kann ich etwas tun, um diesen Stress zu verringern und in welcher Form und kenne ja die Antwort noch nicht sozusagen an der Stelle und das ist dann sozusagen so ein Probieren in dem Moment. Das hat aber dann auch so, das birgt auch ganz viel Risiko, dass ich es falsch mache. Mhm. Das ist voll. Mhm. Also das ist so voll schön, dass du mir jetzt das Feedback gegeben hast, die Wahrscheinlichkeit, dass ich es aber sozusagen auch falsch gemacht hätte, genauso, ne? Also ist auch 50-50 Chance so an der Stelle und ich finde es richtig cool, auch darüber zu sprechen. Diese Gespräche, das ist auch etwas, was ich auf dem Diversity Management dachte. Es gibt in Bezug auf die Auseinandersetzung mit unserer Vielfalt und unserem unterschiedlichen Erleben ganz viel Potenzial dafür, die Dinge zu verkacken. Und es geht auch irgendwie darum, darüber eine Sprache zu finden oder miteinander zu entwickeln. Ja, wie wir dann damit umgehen, ne? Und auch, wenn ich das verkacke und du mir das berechtigte Feedback gibst auf das war, ne, hättest du jetzt aus der Hand genommen, das war Scheiße, so. Ja. Das war mir unangenehm, dass ich das dann auch aushalte und nehme, ne, an der Stelle und dafür, dass wir da auch irgendwie hinkommen, so miteinander. Und das war jetzt irgendwie so ein, auch ein Live-Erleben ein bisschen.
Ich gehe immer, also vielleicht bin ich das, weiß ich, aber ich gehe schon grundsätzlich davon aus, dass Menschen das positiv meinen und wohlwollen.
Was hat denn das jetzt mit High-Performing oder mit Performing-Teams oder Performance in Teams zu tun?
Diskursmomente, die wir hatten, ich da wieder berührt sehe, ist so die Fragestellung, geht es darum, in dem Fall so ein optimales Ziel zu erreichen, also sozusagen hier das Spiel zu beenden, alle Tropfen zu haben, ein richtig cooles Leiterkonstrukt und das möglichst effizient und effektiv. Also ist das sozusagen der Intent, geht es darum, wie wir das miteinander lösen, was wir dabei erleben auch. Also das ist ja sozusagen, also das Wie ist ja auch dynamisch, ne? Also so von Anfang bis, wir sitzen ja hier, das steht ja richtig viel drin. Ist das, worauf wir schauen, wenn wir über Performance sprechen? Wie performen wir so miteinander? Genau, und irgendwie, es gibt immer so dieses Bedürfnis zu sagen, also habe ich auch, ne, zu sagen, das zu pinpointen. Du bist auch richtig gut drin, Gedi, das zu pinpointen, aber so, es geht um das. Mhm. Jetzt haben wir das gespielt und ich denke, es geht um ganz viel.
Ja, total. Ja. Wenn wir uns jetzt als Individuen betrachten erstmal, das Du und das Ich, und ich würde aber Gedi mit in diesem Teamgefüge aufnehmen. Ich finde, Gedis Rolle war da sehr tragend, die Instanz zu sein, wo wir hingucken, wenn wir eine Regel irgendwie vergessen haben oder gerade irgendwie von
guter Funktion.
Ich bin mir sicher, dass individuelle Stärken hier rausgekommen sind. Was ich aber gerade feststelle, ist, dass dadurch, dass ich mit dem Zittern so befasst war, ist meine Außenperspektive super eingeschränkt gewesen. Also ich konnte nicht auf alles achten zeitgleich, sondern musste irgendwie einchecken. So. Und dann, wo meine Hände im Spiel waren, war der Fokus da und da hätte ich auch nicht geschafft, nach links oder rechts zu schauen. Also das erfordert ganz viel Aufmerksamkeit. Ich habe das Gefühl gehabt, wir waren die ganze Zeit in Kontakt und das war mir wichtig. Ob du die Person bist, die jetzt diesen Leiter platziert oder Würfel, ne, hatten wir ja drüber gesprochen, ob du würfelst, ob wir abwechselnd würfeln, das war mir super egal. Wichtig war mir, ich habe eine Rolle, du hast eine Rolle, wir arbeiten hier gemeinsam, wir haben ein Endziel und wir machen das hier zusammen und es fühlte sich so gut an. Und wenn ich über Performance jetzt nachdenke, ich hatte das Gefühl, haben wir uns hier beide eingebracht. Und ich war aber nicht bei dem, ist das jetzt 50-50, mache ich genauso viel wie du, wir hätten ja genauso gut irgendwie drauf gucken können, wer von uns hat jetzt mehr Leitern hier platziert, wer hat den Regelbruch verursacht. Das wäre ja so in Teams, in denen ich schon war, immer eine ganz wichtige Frage, wer hier im Team hat es jetzt verkackt? Und hast du genauso viele Regale gebaut in dieser Ausstellungshalle wie ich? Ich habe ja 80 in eine Stunde und du nur 20 in 3 Stunden. Ist das die Grundlage, wie wir über Performance jetzt nachdenken? Muss ich genauso viel, genauso schnell leisten wie du?
Mega. Ich habe da auch kaum drüber nachgedacht. Bis auf, als du eben den mit dem Regelbruch das gesagt hast, ich hatte das Gefühl, dass das meine Unachtsamkeit war, dass das passiert ist. Und das genau tat mir in dem Moment dann auch gleich so leid. Also kennt ihr das, wenn man denkt, ach Kacke. Genau, erinnert mich auch so ein bisschen an dieses Winter-Olympia-Thema mit dem Paarlaufen, wo ich das so mit sehr viel Ehrfurcht drauf schaue, wenn man als Paar läuft und man diese Verantwortlichkeit füreinander trägt. Das Resultat hängt davon ab, wie beide miteinander und füreinander agieren. Und wenn eine Person da einen Fehler macht, macht sie das für beide sozusagen. Und das ist schon ganz schön, das finde ich ganz schön ordentlich. Aber es ist gar nicht so viel anders als in Teams auch.
Das kann ja super viel Druck ausüben.
Total. Und ich glaube gleichzeitig, also so nach meinem Kenntnisstand ist das dieses, die Gruppe wird bewertet nach der schwächsten Leistung. Ein klassisches Förderung ist hier das falsche Wort, aber ein Leistungsrauspressungsinstrument, sozusagen, ganz, ganz schmerzhaft auch tatsächlich. Und ich habe noch einen Gedanken dazu, gleichzeitig, weil du das auch meintest. Also, ich finde, die Idee davon, Arbeitswelten zu haben, wo das, was wir einbringen können, dass das auch Kapazitäten, innere Kapazitäten abhängig sein darf, dass das etwas ist, was fluide ist, dass ich sozusagen heute kann ich vielleicht, wenn wir in so doofen Zahlen sprechen, 40% einbringen und übermorgen bin ich sozusagen, sind meine inneren Batterien vielleicht anders und dann bin ich sozusagen mit 90-100% dabei und wie schön wäre eine Arbeitswelt, wo wir so dynamisch miteinander agieren können und das auch miteinander, also berücksichtigen können und miteinander leben können an der Stelle. Und ich persönlich liebe das ja auch, also in einer Rolle zu sein, zu supporten an der Stelle. Also wenn es darum gehen würde, dass du das coolste Leiterkonstrukt hier baust und ich kann dazu einen Beitrag leisten, dich da ein Teil von zu sein und dich da zu unterstützen, finde ich mega cool. Ich liebe das einfach. Das macht also mir persönlich ganz viel Freude so an der Stelle. Und ich finde, das darf irgendwie auch ein Teil von diesen Bildern sein von stärkenorientierten Teams oder ja so rollenorientierten Teams.
Liebe ich.
Gini, wie war denn für dich deine Master of the Ceremony-Rolle?
Bevor ich die Frage beantworte, ich bin einfach, ich bestehe zu 50% aus Fragen. Ich stelle nochmal Fragen.
Ja.
Die anderen 50% sind Kaffee. Oh, das passt.
Ach, ja. Also steht hier, Coffee, a dark magical substance that helps you to hate people with more energy. Ja, ja, und darüber, wie beschreiben wir das jetzt für die Menschen, die zuhören, ist eine chemische
Moleküle. Ja, und das passt einfach so schön zu dem, was du alles ja gerade gesagt hast. Und weil ich tatsächlich ganz gerne behaupte, ich bestehe zu 50% aus Kaffee und zu 50% aus Fragen. Das bestimmt meine Performance an dem Tag. Ich habe noch andere Fragen. Nochmal auf dieser Metaebene des Spiels, ja, wenn wir so spielerische Elemente mit reinbringen und ihr ja ganz toll rausarbeitet, was hat das mit dem Thema zu tun? Ich mache mal nochmal hypothetisch ein Feld auf, um deine vorherige Frage, weil ich ja ganz am Anfang, als du die Frage gestellt hattest, gesagt habe, wir spielen und dann beantworte ich dir vielleicht die Frage oder das Spiel ergibt vielleicht die Antwort darauf. Hypothetische Frage, hätte es etwas geändert, wenn ich gesagt hätte, wir haben nur eine dieser Tropfen, ein Tropfen, den ihr zur Verfügung habt? Hätte das von eurem Spielgefühl hypothetisch was verändert? Ihr nickt beide.
Ja.
Ja. Mhm. Mehr Stress,
mehr Druck. Okay. Und wenn ich jetzt gesagt hätte, boah, ich bin jetzt hier Führungskraft und ihr habt einen hier verspielt, aber mein Kollege in dem Nachbarbereich, in dem anderen Team drüben, die haben noch alle drei, was würde das denn tun?
Ja, ich glaube, das würde wahrscheinlich schon so einen inneren Kritiker anwerfen.
Ja. Und andersrum, ich mache ganz viele hypothetische Felder jetzt auf. Ja? Andersrum, wenn ich jetzt gesagt hätte, ja geil, das hier war eine Lernchance, ihr habt den Fehler gar nicht mehr nochmal gemacht, ihr habt daraus gelernt und wollen wir den anderen in dem anderen Bereich mal teilen, was ihr gelernt habt, damit die nicht auch den Fehler machen. Hätte das was verändert?
Liebe ich, ja.
Also ihr merkt schon anhand dessen, wie ich als Teammitglied, die aber nicht mitspielt, sondern in dem Fall die Führung, die Leitung des Spiels übernommen habe, was ich reingebe oder nicht, hat natürlich auch einen Impact auf euch, auf euer Verhalten, auf Stressempfinden. Und dass ihr da in Leistungsdruck wart, liegt ja gar nicht daran, dass ich jetzt gesagt habe, so, und ihr müsst das jetzt tun, sondern hey, ihr habt einen Eigenanspruch. Ja. Und wer gibt euch das vor? Das ist so ein kleines Beispiel, warum ich das ganz cool finde, um das deutlich zu machen. Und Alicia, was du meintest, so, ich mag das, andere zu unterstützen, andere zu supporten. Du hast die ganze Zeit, ja cool, ja, probier das mal, mach mal, hier, oh, voll gut. Ja, und dann High Five. Also du hast ganz, ganz viel dieser Unterstützungsmechaniken oder Mechanismen da gezeigt, was ja auch zum Zusammenarbeiten dazugehört. Ne? Dieses, wer übernimmt hier welchen Part? Und das habe ich euch nicht vorgegeben, wer hier was macht. Ihr habt ja ganz viel ausgehandelt, wie ihr. Und da sind wir wieder beim Wie, dem Weg dorthin zum Ergebnis. Hätte ich euch jetzt eben ein anderes Ergebnis gesagt oder euch auch eine Sinnhaftigkeit hier gegeben, warum ist es jetzt wichtig für unser kleines Unternehmen hier, dass diese ganzen Leitern hier nach oben gebaut werden, vielleicht für einen super tollen Purpose oder einen welchen Impact ihr damit auch erzeugen könnt, hättet ihr vielleicht nochmal einen ganz anderen Impuls gehabt. Es ist super einfach, euch zu demotivieren, indem ich Dinge sage, die ich beispielhaft gerade hypothetisch gesagt habe. Es kann aber auch andersrum laufen, dass ich euch begeistere, noch mehr da reinstecken zu wollen, ohne dass ihr individuell diesen Druck unbedingt habt, Dinge schaffen zu können oder zu müssen, sondern es gemeinschaftlich zu machen. Und dass da ein Stärken hattest du, Timothy, irgendwann eingebracht. Wer hat welche Stärken? Und dieses, Alicia hat es dir nicht weggenommen, ist ja auch etwas von, du dürftest selbstwirksam sein, du dürftest selbstbestimmt sein. Das ist immer wieder beim psychologischen Empowerment. Na, ihr konntet miteinander sprechen, Absprachen treffen, habt immer wieder mal die Rückversicherung bei mir gesucht. Aber das Kompetenz erleben im Sinne von, ja geil, hat funktioniert, ihr habt noch zwei von diesen Tropfen, habt ihr trotzdem, ne, ohne dass ich da irgendwie was vorgeben musste. Und da komme ich zu einem Aspekt, den du Alicia genannt hattest, mit Rahmen. Es braucht Regeln, Rahmen und Rahmenbedingungen, damit ihr wisst, wo können wir denn da landen. Und das, was meine Rolle zusätzlich hätte aussagen können, ausmachen können, wäre auch, okay, wenn ich das weiß, dass es vielleicht verpufft oder es zu viel Information ist, ich hätte es euch ja aufschreiben können, sodass ihr selber nochmal hättet gucken können. Ich muss ja nicht dabei sitzen und gucken, ob ihr das wirklich macht. Das ist ja eine Kontrollfunktion, die ich da habe. Ne, die braucht es dann nicht. Worauf ich hinaus will, ist, wenn ich jetzt nach oben in der Hierarchie hätte reporten müssen, hätte das sein können, dass ich natürlich anders mit euch interagiere. Das ist die Sandwich-Position, die du vorhin angesprochen hattest. Und warum ich vorhin auch meinte, für mich ist Performance-Team etwas anderes als das, was ihr in Ansätzen diskutiert habt. Für mich ist das eher ein, wir erreichen gemeinschaftlich ein Ziel und verstehen auch, warum wir das Ziel erreichen, im Sinne des Unternehmens, der Organisation. Und Performance meint in dem Fall nicht Selbstoptimierungsdruck oder Leistungsdruck, in meinem Verständnis, sondern eher, wie schaffen wir Outcome statt Output orientiert, einen Weg der Zusammenarbeit, der einen Überblick verschafft, der Rollenklarheit mit sich bringt, der Kommunikation fördert, wo voneinander Lernen möglich ist, wo ein transparenter Umgang, wo auch ich in dem Fall in meiner Rolle Vertrauen reingebe, ihr macht das schon, ohne dass ich euch alleine lasse, sondern eher gucke, was braucht es denn? Auch, dass du so unsicher warst, wie gehe ich denn damit um? Dass auch eine Kultur geschaffen wird, wo das möglich ist zu fragen, so darf ich, was brauchst du denn, damit du dich da nicht unter Druck gesetzt fühlst oder ähnliches? Das, was in deinem Kopf stattfand, das kostet ja auch Ressourcen, das kostet Energie. Also braucht es irgendwie einen Rahmen, wo das nicht weggeht von der Performance, dem, was wir dann tatsächlich wollen. Weil Menschen, die in einem Anstellungsverhältnis sind, in den allermeisten Fällen wollen die ja auch Dinge schaffen.
Ja.
Wenn ich euch jetzt individuelle Aufgaben gegeben hätte und das gar nicht gemeinschaftlich hier, wie kriegen wir das zusammen hingegangen wäre, wäre vielleicht dein Druckempfinden ein anderes gewesen, hättest du wahrscheinlich auch nicht ganz so supportive reagiert, sondern eher mit Konkurrenzgedanke. Und was ist das, was für mich den Unterschied macht zwischen individueller Performance und Team-Performance? Und für Individuelles, es gibt ja dieses leistungsorientierte Bezahlungssystem oder Boni-System, habe ich vorhin schon gesagt, das hilft niemandem. und wenn ich aber ansonsten Strukturen schaffen kann, wo Menschen wirklich miteinander arbeiten, dann ist das ja auch ein Weg, um beispielsweise Silo-Denken aufzubrechen, um dieses Konkurrenzverhalten aufzubrechen. Du hast hinter dir ein Plakat von OKR und ich finde das so ein Rahmen, der da geschaffen werden kann, um tatsächlich innerhalb einer Struktur gemeinschaftlich an einem Ziel, das sich an Unternehmenszielen orientiert, an Strategie orientiert zu arbeiten und dran gemessen werden kann, aber eher im Sinne von, was haben wir daraus gelernt? Was ist ein Outcome daraus? Mhm. Als Outcome daraus entstanden? Und das macht für mich schon einen Unterschied. Mhm. So sage ich es, ne? Ich habe ein anderes Verständnis
davon. Ja, voll. Ja.
Zwei Fragen für die Runde. Let's unpack, why not? Welche Faktor spielt Sympathie? Weil ich glaube, wenn wir uns nicht sympathisch gewesen wären, wäre ich nicht so vulnerabel geworden. Das, you don't have to love everybody, you don't have to be everybody's darling. So, das ist so dieses Thema, okay, wir müssen uns nicht mögen, aber wir müssen zusammenarbeiten können.
Ja.
Also ist Sympathie hier ein Faktor? Und wir haben es angerissen vorhin, das Thema Abhängigkeiten. Wer hat hier eigentlich was zu verlieren, wenn es nicht funktioniert? Wem werden Fehler verziehen und wem nicht?
Plus eins zu beidem. Unmittelbar finde ich das Thema Sympathie super interessant, weil wieder mit so einer Diversity-Brille drauf geschaut ist, Sympathie, da haben wir auch oft diesen Diskurs von Culture Fit und Culture Add auch mit drin. Und Sympathie ist so einerseits so ein super wichtiger Faktor, um Entspannung und in Teilen auch ein Sicherheitsempfinden herzustellen. Und andererseits ist Sympathie auch so ein Türöffner für Homogenität und eben wenig Vielfalt innerhalb von Gruppen. Also wir sind uns vielleicht auch dann immer besonders sympathisch, wenn wir uns ähnlich sind und wir wenig miteinander verhandeln müssen, weil wir so gut schwingen miteinander, wie auch immer, was auch immer damit zugehört. Und ich glaube, dass Menschen danach, nach diesem gut miteinander schwingen, Bedürfnis haben, das ist auch irgendwie legitim, aber man darf sich dann immer checken, wie exklusiv, dass das diese Zirkel, dieses Miteinander dann wird und wen schließt das aus und warum. Und gleichzeitig, wie lernen wir, also wie kann Sympathie auch, du hast das eben schon gesagt, wie kann Sympathie etwas sein, was wir neben, also was wir kultivieren, neben dem wir viben so gut miteinander, weil wir uns so ähnlich sind. So, und das ist, glaube ich, das ist für mich so eine, ich habe keinen besseren Begriff, aber so eine Reifekompetenz, die man entwickeln darf. Also etwas, was wir dann wahrscheinlich als Erwachsene auch miteinander lernen dürfen, da so eine, durch eine gemeinsame Praxis, durch ein Kennenlernen, durch so wie wir es auch gemacht haben, ne? So, und das ist ja so ein positives Miteinanderringen. Das ist so, miteinander im Dialog zu sein in dem Moment, ist ja auch so ein Abstecken von durch die Kommunikation lerne ich dich besser kennen, ich offenbare was von mir, wir nähern uns auch weiter an, auch wir wissen ja noch gar nicht, wie gut verstehen wir uns, wie gut viben wir miteinander, sondern wir stellen sozusagen auch nochmal ein eigenes, neues Viben durch die Praxis miteinander her. Und ich glaube, das ist voll wichtig, damit Räume eben nicht nur homogen und damit andere exkludierend sind, sondern eben tatsächlich inklusive und vielfältige Räume.
Oh, Sympathie aus Ausgangspunkt für Groupthink habe ich nie so drüber nachgedacht, finde ich irgendwie so, ja, ist das so, werde, ne? Also erzeugt Sympathie eben an Sympathie dazu führen, dass wir alle uns nicht mehr widersprechen oder challengen. Ne?
Ja, also, muss nicht sein, aber hat ein Risiko, glaube ich.
Ja.
So,
Achtet mir ein.
Es ist auch genug Biases, die das bestätigen, tatsächlich, was du sagst. Deine Seite, der zweite Aspekt war aber ein anderer noch, ne? Neben Sympathie.
Von Abhängigkeiten.
Ja, da ist mir noch ein anderer Gedanke gekommen und sorry, wenn ich da jetzt eher auf das eingehe, was habe ich gesagt. Auch mit diesem, ich unterstütze gerne und Aufgaben, die bewiesen werden müssen, wer muss beweisen, ist ja auch dieses, wen belohnen wir, wodurch, also Performance, wenn es gerade Einzel-Performance ist. Kennt ihr die Serie Suits?
Yes.
Du kennst die?
Ich habe sie nicht gesehen.
Okay, da gibt es eine Situation, das sind ganz viele AnwältInnen und eine Situation, wo die Menschen kündigen müssen. Ne? Und dann kündigen sie eine Person, ich weiß nicht, in welcher Staffel, und dann wird klar, ohne diese eine Person läuft da gar nichts. Der hat zwar nicht die ganzen Fälle und krassen super Highlights, aber der kümmert sich darum, dass alle um ihn herum alles haben, um die Fälle zu bearbeiten. Und dann guckt eine Person da drauf im Sinne von, hey, guck mal, deine KI hat jetzt gerade rausgespuckt, dass der nicht performt, aber schau doch mal, wo der sitzt. Guck dir das System an und schau dir an, wie oft die anderen zu ihm kommen und er die anderen unterstützt. Und das finde ich ganz spannend, da nochmal drauf zu gucken, dass solche Dinge wie gute Stimmung im Team oder diese Care-Aufgaben, dass die in Performance-Reviews gar keine Berücksichtigung finden.
Ja.
Zumindest habe ich es noch nie erlebt, dass das so ist. Deswegen mochte ich diese eine Folge so unfassbar gerne. Ist das der Punkt, wo wir auf die Taschenweisheiten gucken oder gibt es ein Thema, wo wir noch gar nicht dran vorbeigekommen sind, weil ihr sagt, oh, das ist jetzt aber noch wichtig zum Thema Performance.
Also für mich fühlt sich das richtig rund an. Wir haben so viel ausgepackt.
Hier kommen die Taschenweisheiten zum Mitnehmen.
Also ich nehme mit ganz viele neue Perspektiven auf Performance, was man als Performance begreifen kann. Und ja, weil was mich ja auch so bewegt hat, ist, wie erkenne ich das? Also wie erkenne ich, wann, wo Performance stattfindet und dass es darauf viele Antworten gibt, manche utopische und manche, wo man eher so ein not so good case aus der persönlichen Erfahrung, definitiv.
Das spielerische Element hat total resoniert, vor allem den dritten Beispiel mit den, hier sind noch drei Tokens und wir nutzen das als Gelegenheit, ein Lerngespräch zu führen. Ich suche für mich, glaube ich, nach diesem Gespräch eine Alternative für die Begriffe High- und Low-PerformerInnen, weil die lösen in mir was ganz, ganz Schreckliches aus. Mhm. Und ich frage mich, ist das einfach, geht's hier um passende Performance oder eine Art von Performance, wo wir besonders viel Value und Meaning anhängen? Ich habe die deutsche Sinn, weiß ich nicht, was das deutsche Wort für Value und Meaning, Wert und Bedeutung.
Ja.
Und damit will ich nicht sagen, ja, dass diese Idee von Effektivität, Produktivität, Schnelligkeit nicht relevant ist, das verstehe ich. Ne? Also wäre ja total komisch, wenn ich jetzt in ein Unternehmen reinkommen würde und sagen würde, na, die Zahlen sind völlig egal, das will ich damit nicht sagen. Aber ich glaube immer noch, dass es einen anderen Weg zu diesen Zahlen geben kann.
Was ich auf jeden Fall auch noch mitnehme, ist erstens dieses, warum sprechen so viele Menschen darüber? Und sprechen wir denn da tatsächlich vom Gleichen? Ne? Also, dass das du auch schon mit reingegeben hattest. Ich meine, so eine Annahme verbreitet sich ja auch ganz schnell irgendwie in eine bestimmte Richtung. Das finde ich nochmal spannend, selber drüber nachzudenken. Dieses Low- und High-Performing, das ist diese individuelle Ebene, wo ich heute wieder festgestellt habe bei mir selber, wie viel Widerstand ich da habe bei der individuellen Bewertung. Während ich dieses Performance in Team und in Unternehmen eigentlich sehr sinnvoll finde. Ne? Um das mal ganz grob runterzubringen und zu positionieren. Wenn es dafür die Strukturen gibt, wenn es Praktiken gibt, die auch nachvollziehbar sind, partizipativ sind, so eben solche Diversitätsfaktoren, die du auch immer wieder mit reingestreut hast, dann ist ja auch Berücksichtigung finden, ne? Dass das Chancengerechtigkeit gab an dir. Ja, aber ich glaube, wenn sich das verknüpfen lässt, da sind wir wieder beim psychologischen Empowerment. Die Leute wollen, die Menschen wollen. Es ist nicht so, dass wir so eine Grundannahme von, sind ja beim bedingungslosen Grundeinkommen, haben ja auch viele Menschen die Annahme, so, dann werden Menschen faul. Mhm. Also es ist ja bewiesen, dass es gar nicht werden. Ne? Die Menschen wollen einen Beitrag leisten, wollen eine Sinnhaftigkeit und sich kompetent erleben. Daher gehe ich davon aus, dass wenn wir ein gutes Framing dafür finden oder einen gemeinschaftlichen Sinnbezug für Performance-Teams, dass das für alle irgendwie auch annehmbarer ist und nicht mehr diese Negativkonnotation hat.
Ja,
hoffe ich zumindest.
Plus eins.
Ja, plus eins.
Alicia, danke, dass du bei euch.
Vielen Dank.
Das war wunderbar. Danke, danke.
Dürfen sich Menschen mit dir vernetzen?
Immer. Ja. Sehr, sehr gerne. Und tatsächlich sehr gerne am einfachsten über LinkedIn.
Cool.
Alicia Brahm. Genau. Hit me up. Ich antworte auf Nachrichten sehr gerne. Freue ich mich.
Sehr schön. Wenn ihr performen wollt, vor der Kamera.
Hier bei uns.
Im Gespräch. Ladet euch hierher ein. Wenn ihr von zu Hause aus performen wollt, kommentiert doch einfach. Macht eure Gedanken als Abbinder hier mit drunter. Wir reagieren da drauf. Wir freuen uns drüber. Gibt uns Themen, gibt uns Vorschläge, gibt uns alles. Auch wir wollen besser performen. Lieben Dank.
Danke.
Schön, dass ihr dabei wart bei Taschenweisheiten. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.